Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Tageszeitung Die Presse.
Passagen. Aus dem Radio Kulturhaus.
Zwei Menschen, die in sehr unterschiedlichen Berufen erfolgreich sind, kommen für eine Stunde zusammen, um zu reden und ihre Gedanken und Ideen auszutauschen. Was die Welt zusammenhält, heißt es heute wieder in den Passagen. In dieser Gesprächsrunde treffen führende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Medien, um sich über die Zukunft zu unterhalten. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Heiden. Das Reisen steht im Mittelpunkt der heutigen Sendung. Was fasziniert die Menschen am Reisen? Warum zieht es uns immer wieder und oft magisch in die Ferne? Hat das Fliegen Zukunft und wenn ja, welche? Neben dem Reisen ist auch die Krise unseres Bildungssystems eines der Themen, die Günter Keindelsdorfer heute mit seinen Gästen bespricht. Seine Gäste, das sind Annette Mann, sie ist Vorstandsvorsitzende der Austrian Airlines, und der Philosoph Konrad Paul Liessmann.
Konrad Paul Liessmann, ich beginne mit einer Frage an den Philosophen. Was fällt dem geisteswissenschaftlich Denkenden, dem kulturhistorisch Gebildeten zum Thema Reisen ein? Ist der Homo sapiens eine wandernde, eine reisende Spezies? Ist das Reisen eine kulturelle Errungenschaft, die irgendwann sich erst durchgesetzt hat? Geht es zurück auf nomadische Traditionen? Wie würden Sie das sehen? Woher kommt unsere Lust am Fortfahren?
Vielleicht ganz kurz würde ich sagen, unsere Lust am Fortfahren und diese moderne Art und Weise des Reisens, das sind solche Kombinationen von Bildungsreisen, von Urlaubsreisen, von Erkundungsreisen, von Erholungsreisen, ist eigentlich relativ neueren Datums. Das heißt, würde also nicht vor dem 19. Jahrhundert ansetzen, also ein sehr kurzes Phänomen menschheitsgeschichtlich betrachtet. Das heißt natürlich nicht, dass Menschen sich vorher nicht bewegt hätten. Das darf man nicht sozusagen zusammenwerfen. Reisen und in anderer Art und Weise sich bewegen ist nicht immer das Gleiche. Natürlich haben sie Menschen bewegt, zum Teil aus, weil sie eine nomadische Lebensform gepflegt haben. Das wird wohl in Frühzeiten die Regel gewesen sein, vor der Sesshaftigkeit. Ab der neolithischen Sesshaftigkeit, ab der Gründung der ersten Städte, Dorfgemeinschaften, politischen Organisationen, die gewisse Stabilität für sich beanspruchten, war es mit der nomadischen Lebensform zumindest in diesen Kulturen vorbei. Natürlich ist man auch weiter unterwegs gewesen. Man ist auf Raubzug gewesen, man ist auf Kriegszug gewesen.
Pilgerreisen.
Man ist dann in der religiösen Tradition auf Pilgerfahrt gewesen. Manchmal war man auch unterwegs, um Frauen zu rauben, also Geschlechtspartner Austausch zu pflegen. Das kennen wir alles, aber das würden wir nicht unter den modernen Begriff des Reisens verbuchen, sondern ich glaube, dass diese Art des Reisens, wie wir es praktizieren, wirklich mit der Industrialisierung zu tun hat. Vor allem war Reisen, auch wenn es jetzt nicht Raubzug oder Kriegszug war, vorher auf ganz, ganz wenige Menschen beschränkt. Das hat es natürlich schon gegeben. Unter dem Adel war die Bildungsreise obligatorisch, das heißt also etwas zu erkunden. Es hat auch schon in der Antike, im Mittelalter, natürlich neugierige Menschen gegeben, die Entdeckungsreisen gemacht haben, die Erkundungsreisen gemacht haben, weil sie wissen wollten, was sich sozusagen hinter dem nächsten Hügel, hinter der nächsten Gebirgsformation verbirgt. Das ja, dem verdanken wir auch unglaublich viel Erkenntnisse, aber das waren keine Massenbewegungen. Und wenn es Massenbewegungen waren, denken wir an Völkerwanderungen, dann waren sie aus Not geboren, weil Menschen vertrieben worden sind, weil sich klimatische Bedingungen geändert hatten, weil sie geflohen sind vor Krieg, vor Bedrohungen menschlicher und Bedrohungen der Natur. Zum Vergnügen zu reisen war tatsächlich ein Privileg von ganz wenigen, und ab dem 19. Jahrhundert wird das wirklich zu einer Massenbewegung und hat unterschiedlichste Motive. Es gelten noch immer auch alte Motive. Also die Bildungsreise ist nach wie vor ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Reiselust. Es kommt etwas ganz Neues dazu, nämlich die Urlaubsreise. Das hat es ja vorher nicht gegeben, weil Menschen keinen Urlaub hatten. Ja. Obwohl es hat schon im Mittelalter eine Variante gegeben, auf die übrigens auch unser Wort Urlaub zurückgeht. Ein Ritter hat von seinem Lehnsherrn Urlaub genommen, um sich aus seiner Pflicht zu befreien und auf Abenteuerreise zu gehen. Also das steckt noch ein bisschen drinnen. Aber so viel zu arbeiten, dass man Erholung braucht, das gibt es erst seit der Industrialisierung. Vorher hat man sich an den Feiertagen erholt, die es gegeben hat. Irgendein Kulturhistoriker hat mal festgestellt, im Mittelalter gab es über 100 kirchliche Feiertage. Was wir feiern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Weihnachten, Ostern, ist ja wirklich nur ein Schrumpfrest von dem. Aber dafür haben wir jetzt den verbrieften Urlaub, der nicht vor dem 19. Jahrhundert auftaucht. Und gleichzeitig durch die Industrialisierung, das ist vor allem für Österreich wichtig, durch die Industrialisierung entsteht eine Sehnsucht nach Natur, die es vorher nicht gegeben hat. Vorher war Natur einfach ein feindliches Gebiet, das man roden musste, erschließen musste, umgehen musste. Und wenn man durch musste, war man froh, wenn man wieder auf der anderen Seite des wilden Flusses, des Gebirgszuges, des Gletschers war. Aber seit Industrialisierung, seit die Städte größer werden und vor allem auch hässlicher werden, gibt es diese Sehnsucht nach Natur. Und da beginnen dann wirklich die großen, zunehmend immer mehr Schichten erfassenden Reisebewegungen.
Annette Mann, ich kann mich erinnern an einen Essay des früher berühmten Reiseschriftstellers Bruce Chatwin, der viele großartige Reisebücher geschrieben hat. Und der vertritt ein bisschen im Gegensatz zu Konrad Paul Liessmann die Hypothese, dass bestimmte nomadische Mentalitäten tief in uns verankert werden. Und er erklärt das so, unsere Vorfahren sind über Jahrzehntausende herumgezogen auf der Suche nach Nahrung und unsere Reiselust wäre noch ein Rest dieses archaischen Erbes. Vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Es ist eine Hypothese wie viele andere. Wenn ich das richtig aber weiß, Annette Mann, war Ihre Berufswahl bei einer Airline anzuheuern, schon auch einer gewissen Reiselust in Ihrem Fall geschuldet. Wie war das?
Ja, vielleicht gar nicht eine Reiselust im klassischen Sinne, sondern ich bin aufgewachsen in den 80er, 90ern in Simbach am Inn. Das kennen bestimmt viele, das ist die Grenzstadt von Braunau.
Praktisch in Österreich.
2 Kilometer haben mir gefehlt zur Österreicherin. Und ja, damals gab es kein Internet und gefühlt war schon Passau irgendwie relativ weit weg. Und man ist mal nach München gekommen und ich hatte das Glück, dass meine Eltern auch mit uns schon noch Urlaubsreisen gemacht haben und in meinen Teenagerjahren war ich auch sogar in den USA. Aber da hat es so angefangen, dass ich mir dachte, das ist mir alles zu klein und ich will raus in die Welt. Und ich wusste aber nicht so genau, wohin eigentlich in die Welt. Ja. Und das hat dann im Studium angefangen, dass ich eben auch in verschiedenen Studienorten war. Und ich hatte schon richtig Lust oder so eines meiner Hauptkriterien für meine erste Berufsrolle war, dass es schon ein großer internationaler Konzern sein sollte, wo ich auch ein bisschen raus in die Welt komme und überhaupt einmal schaue, was da so ist. Also so bei mir war es schon dieses entdecken wollen. Ja, und da bin ich eigentlich bei einer Airline ganz gut aufgehoben. Ja.
Und wie muss man sich Ihren Alltag als Spitzenmanagerin einer Airline heute vorstellen? Sitzen Sie viel im Flugzeug? Müssen Sie viel reisen? Ist es, was ich mir vorstellen könnte, manchmal fast ein bisschen zu viel? Ich kenne eine Freundin, die ist im Filmgeschäft, im Weltkino Bühnenbildnerin, die sehnt sich nach ihrer Wohnung in Berlin, weil sie so selten dort ist und ununterbrochen zwischen Indien und Rom ihre Filme drehen muss. Kennen Sie so ein Phänomen? Ist es bei Ihnen manchmal ähnlich?
Tatsächlich jetzt gerade in der Rolle in Wien nicht so sehr. Also ich bin schon öfter mal im Flugzeug, aber es ist eigentlich eine sehr gute Mischung aus viel hier vor Ort zu sein. Ich glaube, es ist auch meine Rolle, ne, hier mit an Bord zu sein, aber doch auch immer mal wieder in die Welt rauszukommen. Weil ich finde, was man schon merkt, ist, wenn man, also ich merke es bei mir, wenn ich halt lange Zeit an einem Ort bin und dann komme ich immer wieder raus und verbringe ein paar Tage in Indien oder in Südamerika, dann fällt einem eigentlich mal wieder auf, wie klein die eigene Welt manchmal ist. Und ich persönlich, ich genieße das sehr und ich finde das, ja, man schafft sich immer wieder den Kontext, wirklich da draußen was zu erleben, was man zwar theoretisch auch in der Zeitung lesen kann oder sich auf irgendeinem YouTube-Kanal anschauen kann, aber ich finde wirklich da draußen zu sein, die Leute zu erleben, dort gute Gespräche zu führen, mal ganz andere Kulturen zu erleben, andere Unternehmen zu sehen, in einer ganz anderen Stadt unterwegs zu sein. Also mich bereichert das noch heute und ich möchte es überhaupt gar nicht missen. Also mir wäre die Welt sehr viel zu klein, wenn ich nur hier irgendwo in Zentraleuropa sein dürfte.
Konrad Paul Liesmann, ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Gespräch geführt mit einem Tourismusforscher, Tourismustheoretiker, und es gibt ja auch in dieser Sphäre alle Arten von Forschungen und Theorien, und der hat mir erzählt, ganz interessant, es gibt auch eine Philosophie des Reiseerlebnisses, und am Ende eines Reiseerlebnisses, ob man jetzt ein Wochenende in einer Therme in Niederösterreich verbringt oder mehrere Wochen nach Asien reist, am Ende einer solchen Reise soll immer so etwas stehen wie eine Transformation, das ist das große Versprechen einer Reise. Man bricht auf aus dem Gewohnten, aus unserem Alltag, wie Annette Mann es gerade gesagt hat. Man sucht die Begegnung, die Auseinandersetzung mit dem Fremden, und mehr oder weniger fremd. Also von Simbach nach Braunau am Inn sind die Unterschiede überschaubar. Ja. Da gibt es auch welche. Aber man kann auch weitere Distanzen hinter sich bringen. Und am Ende ist eben das Versprechen, man erlebt eine Verwandlung, eine kleine oder größere. Das ist ja ein uraltes Reisemotiv, auch aus der Literatur, wenn wir etwa an die Odyssee denken. Was fällt dem Philosophen zu diesem Versprechen der Transformation ein? Kann die gelingen?
Also ich glaube, das hängt sehr natürlich von den Personen ab und ihren Intentionen, mit denen sie auf eine Reise gehen. Natürlich ist die Konfrontation mit dem anderen, mit dem Fremden unter bestimmten Perspektiven kann immer dazu führen, dass man auch sich selber in Frage stellt. Im Zeitalter des Massentourismus will ich diese These generell ein bisschen bezweifeln, weil so viele Millionen transformierte Menschen, wie es dann geben müsste, möchte man sich ja gar nicht vorstellen. Das Ganze hat natürlich auch, Sie haben es schon erwähnt, eine Wurzel in der Pilgerreise. Die Pilgerreise sollte als innere Einkehr zu dieser sozusagen veränderten Einstellung, zu dieser Erfahrung der Transzendenz, zu dieser Erfahrung auch übrigens der Nichtigkeit der eigenen Existenz führen. Das ist jetzt nicht mehr das zentrale Motiv des modernen Reisens, sondern ganz im Gegenteil, geht es eher darum, sein eigenes Ego ein bisschen aufzublähen und dann auch kundtun zu können auf Social-Media-Kanälen oder auch im persönlichen Gespräch, wo man nicht überall war und was man nicht alles erlebt hat. Es gibt sozusagen in dieser philosophischen Auseinandersetzung mit dem Reisen ja in der Tat diese zwei, ich spitze jetzt mal zu ein bisschen, diese zwei konträren Positionen. Auf der einen Seite Reisen als ein ganz wesentliches Element der Erfahrung, nicht nur im Sinne jetzt der Selbstveränderung, sondern natürlich auch im Sinne der Erkenntnis. Ja, Reisen bildet diesen Satz, kennen und unterstreichen wir noch immer. Und dann gibt es sozusagen auch seit der Antike schon die Skepsis gegenüber dem physischen Reisen. Also die reine Ortsbewegung sagt ja noch gar nichts über unsere Erkenntnismöglichkeiten aus. Und es gibt so als Gegenmodell immer die innere Reise, die Reise ins, wie der Sigmund Freud genannt hätte, innere Afrika. Das heißt, in die unentdeckten Regionen des Denkens, des Fühlens, des Unbewussten, der Reflexion. Und natürlich kennen wir, weil Sie mich auf die Philosophie angesprochen haben, natürlich auch beide Typen in der Philosophie. Wir kennen Philosophen, die sehr viel unterwegs waren, die sehr polyglott waren, die viele Länder besucht haben. Und wir kennen dieses berühmte Beispiel Immanuel Kant, der aus Königsberg nie herausgekommen ist, aber vielleicht intensiver darüber nachgedacht hat, was sozusagen die Grenzen des Denkens, die Grenzen der Vernunft, die Grenzen des menschlichen Handelns betrifft und da wirklich geistiges Neuland betreten hat. Das heißt, ich würde festhalten an dieser Idee des Neuen, des Neulandes, aber ich würde diese sozusagen noch zwei Richtungen hin interpretieren, sowohl in einem physischen Sinn als auch natürlich in einem etwas hochtrabend formuliert geistig-emotionalen Sinn.
Es gibt ja viele kluge Köpfe, die sagen, man muss sein eigenes Zimmer nicht verlassen, um großartige Reisen zu unternehmen. Und Immanuel Kant konnte sich, habe ich nachgelesen, in Königsberg auf eine oder mehrere Buchhandlungen stützen, die in einer Hafenstadt die neuesten Schriften aus ganz Europa geführt haben und die ihm zur Verfügung standen. Da musste er gar nicht aus Königsberg weg, um geistig zu reisen, Annette Mann.
Ich würde gerne noch zwei Reisetypen ergänzen, die tatsächlich jetzt bei unseren Reisenden, die wir erleben, immer wichtiger werden und, glaube ich, nochmal eine ganz andere Form von Reisen bilden. Das eine sind Sportler, Wissenschaftler, Musiker, Künstler, die einfach da raus in die Welt gehen und sich auch mit anderen messen oder mit anderen zusammen was Größeres nochmal erleben und schaffen wollen. Und das, wenn man bei uns so auf die Struktur von Reisenden schauen, dann ist das inzwischen wirklich ein erheblicher Anteil, weil es auch immer selbstverständlicher geworden ist.
In Ihren Statistiken können...
Ja, oder auch wenn wir einfach mal, also in der Statistik, wenn Sie einfach nur sehen, jemand hat ein Ticket gekauft, sehen Sie das leider nicht. Aber wenn man sich dann wirklich mal, ne, wenn wir versuchen, tiefer zu gehen in der Marktforschung, warum reisen Menschen, dann ist das tatsächlich eine ganz wichtige Zielgruppe gewesen oder geworden. Und typischerweise, wenn ich gefragt werde, ja, reisen geschäftlich oder Tourist, ja, das greift weit nicht mehr das, ja, warum die Menschen reisen. Und da gehört noch eine ganz, ganz wichtige neue Gruppe dazu, die speziell auch in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gewachsen ist und vielleicht sogar noch mehr seit Corona, die gemeinsam reisen, um als Team, als Paar, als Familie oder ganz oft auch als Freunde was gemeinsam zu erleben und dadurch tatsächlich quasi sozial mehr zusammenzuwachsen, bis hin zu Alumni-Gruppen, die sich dann irgendwo treffen und etwas, was sie mal zusammen erlebt haben, zum Beispiel im Studium, wieder aufleben zu lassen, Beziehungen zu pflegen. Also ich würde sagen, allein solche, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Beziehungsreisen und auch Reisen eben im Zusammenhang mit Kunst, Wissenschaft und Sport sind bestimmt ein Drittel inzwischen von dem, was wir so sehen, warum Menschen reisen, also zumindest warum sie im Flugzeug sitzen.
Also als Reisen als Gemeinschaftserlebnis, da muss man leider dann auch die berüchtigten Polterabendreisen auch dazu zählen, die ich nicht unbedingt brauche als Danebensitzender. Aber ist natürlich für die auch eine schöne Form des Reisens.
Man müsste auch die Matura reisen.
Auch,
dazu rechnen die mittlerweile, wie ich höre, ganz eigenartige Dimensionen eingenommen haben. Aber ich wollte jetzt wollte ich was ergänzen, weil die von Ihnen völlig zu Recht erwähnten drei Reisetypen, ja, Wissenschaft, Kunst, Sport, sind gleichzeitig auch oder gehören gleichzeitig zu den ältesten Formen des Reisens. Mhm. Zu den Olympischen Spielen, nach Olympia ist man schon in der Antike gereist, zum sportlichen Wettkampf, zur Auseinandersetzung aus allen griechischen Ländern. Damals galt übrigens noch während der Olympischen Spiele keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das Zweite ist natürlich Wissenschaft. Ja. Natürlich sind Wissenschaftler gereist, um sich kennenzulernen. Es gab aber natürlich auch die Form des Reisens von Seiten der Studenten, die gereist sind, um bei jemandem zu studieren. Ja. Das war ganz wesentlich. Also die mittelalterliche Universität war gekennzeichnet von diesen, wie heißt es so schön bei Faust, fahrenden Scholaren, also die herumgereist sind, wenn man gehört hat, dort gibt es einen tollen Professor, dort gibt es was Interessantes zu hören, bei dem muss man gewesen sein. Das war eigentlich bis an der Schwelle des 20. Jahrhunderts so. Ja. Man wusste also, an welchen Universitäten wirklich tolle Leute waren und dort wollte man hin. Und ähnlich war es natürlich auch in der Kunst, sogar in vormodernen Zeiten, ja, als der Künstler wirklich noch Auftragskünstler war, vielleicht noch mehr, weil er hat den Auftrag mal von dem Fürsten bekommen, dann von jenem Fürsten, dann hat der Bischof ganz woanders auch die Idee gehabt, meine Kirche sollte er auch ausmalen und da sind die herumgereist, natürlich. Ja. Und das heißt, das hat sich hier intensiviert, hat moderne Formen angenommen, gehört aber sicher zu den Urmotiven des Reisens, diese drei Dimensionen.
Ja. Annette Mann, würden Sie nicht sagen, dass es auch ein Aspekt ist, durch die Entfernung von seinem Wohnort, durch das Verlassen seiner, nennen wir es einmal, Heimat, der Konfrontation mit dem Fremden und die Rückkehr, ist nicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man seinen eigenen Heimatort oder sein eigenes Heimatland mir geht so, immer wieder dann mit fremdem Blick auch anschaut. Ich kann mich erinnern, ich war einmal 3 Monate in Südamerika und als ich dann wieder nach Wien zurückgekommen bin, war das ein exotisches Erlebnis, diese Lego-Stadt hier, in der alles, so ist mir das vorgekommen, alles so wohlgeordnet, der Straßenverkehr und die Symmetrie der Häuser. Ich habe Wien mit völlig anderen Augen gesehen und das ist schon auch was Faszinierendes.
Absolut, und ich würde es nicht nur auf den Heimatort beschränken, sondern ich glaube grundsätzlich Reise und warum man das tut, dieser Perspektivwechsel. Also manchmal ist man ja schon sehr in seiner Bubble, egal ob es jetzt mit gesellschaftspolitischen Ansichten zu tun hat oder man denkt, wie die Wirtschaft hier funktioniert oder es, ne, Sie haben vorher schon mal Bildung angesprochen, wie ist das hier? Was ist sozusagen normal? Ja? Und dann geht man da raus und sieht, dass auch andere Menschen was ganz anderes als normal und Alltag empfinden. Und das ist so ein Moment, wo man sich eben hinterfragt, auf eine gute Art und Weise, was immer es sein mag, ja, wo man dann sicherlich mit einem geschärften Blick zurückkommt in ja, seinen Heimatort oder in sein Heimatland auch ganz oft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, grundsätzlich auch, wenn mich junge Menschen fragen, auch so nach der Karriere oder wie hast du das gemacht und was hast du für Tipps für uns? Ich glaube, dieses Perspektivwechsel ist für mich immer was gewesen, wie ich gesagt habe, das will ich auch ganz, ganz bewusst erleben. Und völlig egal, welche Art von Perspektivwechsel, eine andere Rolle im Unternehmen, eine Rolle in einem anderen Land, aber eben auch sehr bewusst mit dem Thema Reise umzugehen. Und klar, ich mache auch immer klassisch touristische Reisen und gehe in irgendein Hotel und bin dann beim Tauchen oder so. Aber ich glaube, es lohnt sich immer im Leben auch sich mal was zu suchen, sagt, da gehe ich jetzt bewusst hin und schaue mir mal an, wie funktioniert die Kultur oder wie leben die Wirtschaft oder eben, ja, wie funktioniert dort Bildung? Was ist dort normal, um sich selber immer wieder zu kalibrieren?
Dem kann ich viel abgewinnen. Ich möchte nur sozusagen ein, zwei ganz kleine kritische Anmerkungen dazu machen. Das eine ist, dass natürlich gerade moderne Formen des Reisens es auch mit sich bringen, dass man im Reisen dann doch auch in einer gewissen Blase bleibt und gerade nicht, ja, also gerade das, was Sie vorhin angesprochen haben, das stimmt natürlich, wenn Wissenschaftler reisen, dann weil sie gemeinsames Projekt haben, weil sie arbeiten, weil sie natürlich auch interessiert daran sind, in anderen Ländern, an anderen Universitäten, andere Arbeitsbedingungen kennenzulernen, aber sie bleiben letztlich unter sich, ja. Auch Hollywood-Stars, die von einem Drehort zum anderen fliegen, mischen sich selten, also wirklich ganz selten, unter die Menschen, die dort sozusagen ganz normal eigentlich leben. Und das Zweite ist, es haben natürlich auch die modernen medialen Technologien diese Auseinandersetzung mit dem Fremden einigermaßen relativiert. Ja. Heute hat doch jeder schon das Bild gesehen, auf seinem Handy, hat die Videos gesehen auf seinem Handy, hat die Empfehlungen gelesen auf seinem Handy, worauf er achten muss, wenn er dorthin kommt. Und der verzweifelte Tourist heute ist der, der sich unter tausenden anderen Touristen durchkämpft zu dem Platz, von dem man aus genau das Foto machen kann, was schon auf 100 Millionen Handys gespeichert ist. Ja. Da sehe ich jetzt wirklich nicht mehr diesen Neuigkeitswert, da sehe ich nicht mehr diese existenzielle Erfahrung, da sehe ich nur das, was der Philosoph Günther Anders mal Ikomanie genannt hat, eine Bildzucht, die ja gar nicht mehr hinschaut auf die Wirklichkeit. Ja. Wir alle kennen das. Ja. Also, da schaut man nicht mehr, wo ist man, was sieht man da, sondern man sieht nur das Motiv und das schaut genauso aus wie das, was man schon gesehen hat und im Kopf hat. Und wir können natürlich über moderne Formen des Reisens nicht sprechen, ohne sozusagen auch diese Entwicklungen ja, mit zu reflektieren, die natürlich an den ursprünglichen bemerkenswerten und wichtigen und begrüßenswerten Motiven nichts ändern. Aber diese Motive sozusagen erleben auch andere Erscheinungsformen, die wie bei vielen Dingen auch ins Gegenteil umschlagen können. Dann sieht man überhaupt nichts mehr, obwohl man ständig unterwegs ist.
Und ich finde, da kommt man in einen sehr, sehr spannenden Bereich. Sie haben auch vorher schon mal angesprochen, Nachhaltigkeit und Reisen und was ist eigentlich verantwortungsvolles Reisen? Und ich habe schon viele auch Diskussionen erlebt, wo es dann irgendwann heißt, ja, also Reisen, auch gerade mit dem Thema CO2-Ausstoß, das muss ja dann echtes Reisen sein für einen guten Zweck sozusagen. Ja. Und dann war ganz oft die Frage, ist es denn eigentlich noch in Ordnung, wenn man jetzt sagt, ich fliege nach Bali und in Bali setze ich mich dann in irgendeine Hotelkette und esse dann mein Schnitzel und nach 2 Wochen fliege ich wieder heim. Ja. Ist das sozusagen moralisch noch in Ordnung? Ja. Oder ist das was, was man in der Zukunft in irgendeiner Form auch unterbinden sollte. Ja? Und dann sind wir ganz schnell beim Freiheitsbegriff, was ist sozusagen moralisch in Ordnung oder nicht. Ich finde es sehr spannend, weil da natürlich auch die Dinge dazugehören, die Sie jetzt angesprochen haben, wo man schon sagen kann, naja, muss ich dafür tatsächlich eben reisen und wie mache ich mir das aber bewusst? Ja? Wie gehe ich verantwortungsvoll in dem Spannungsfeld von Reisen und persönlichem Wachstum und eben der moralisch guten Art von Reisen um versus Urlaubsreisen nach Bali mit Schnitzel.
Ja. Was würden Sie als Vorstandsvorsitzende der Auer dazu sagen? Es sind ja auch Kunden. Ja, für Sie ist eine Kundin wie die andere. Aus welchen Gründen, aus welchen Motiven die fliegen, müsste sie eigentlich nicht weiter beschäftigen?
Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage, die eben ganz schnell in den Bereich der persönlichen Freiheit kommt und in eben den Bereich der Moral. Und ich kann mir nicht vorstellen, genauso wie in anderen Bereichen des Lebens, dass es an, jetzt egal ob an mir persönlich oder an einer Airline oder an wem auch immer ist, das am Ende zu beurteilen. Ich meine, die Frage ist halt, ja, dann sind wir wieder bei Diskussionen, was darf und soll Reisen eigentlich kosten? Ja, und in dem Moment, wo ich aber Reisen so teuer mache, dass ich sage, naja, dann bleibt vielleicht sowas auf der Strecke, dass ich einfach
das demokratische Element des Massentourismus,
ja,
der ja auch was Demokratisches
genau. hat. Und dann bin ich nämlich genau dabei zu sagen, naja, aber wenn sozusagen ich dem Bali-Schnitzel-Urlauber den Urlaub vermiese, was macht das dann aber mit dem jungen Studenten? Ja, der völlig berechtigt und mit sehr, sehr guten Gründen vielleicht in die USA fliegen möchte, um sein Stipendium anzutreten. Und ich persönlich habe keinen Weg bisher gesehen, wo man sagt, dafür kann es Regelungen geben. Ich glaube, das ist so wie alles im Leben, dass man sich selber sehr gut überlegen muss, was kann ich persönlich für mich verantworten? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Und wie bin ich ein guter Citizen? Ja, wie bin ich ein guter Teil der Gesellschaft? Aber am Ende, wie gesagt, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche Entscheidung.
Konrad Paul Liesmann, gestatten Sie mir eine persönliche Frage. Leiden Sie an Flugscham? Haben Sie ein schlechtes Fliegen
nein,
Sie überhaupt? Auch interessant. Es gibt ja viele Leute, die fliegen nicht mehr, die sagen, nein, ich fahre nach Stockholm mit dem Zug, dauert 2,5 Tage, kostet 1.000 Euro, aber das ist mir die Ökologie wert. Gehören Sie zu dieser Spezies? Fliegen Sie manchmal? Schämen Sie sich dafür? Haben Sie ein bisschen ein schlechtes Gewissen oder bleiben Sie cool?
Ich fliege, könnte zu Ihrer Freude sagen, nicht nur manchmal und habe kein schlechtes Gewissen, weil ich prinzipiell das ähnlich sehe wie Sie, Problem damit habe, solche Formen, sei es jetzt des Reisens, der Mobilität, des Ausnützens technischer Möglichkeiten zu moralisieren. Das ist für mich kein moralisches Problem. Es kann ein ökologisches Problem sein, dann wird man das früher oder später bemerken und wird darauf reagieren müssen.
Es kann und da gibt es ja viele Leute, die sagen, so weit sind wir schon.
Ja,
also es ist ein ökologisches Problem, man muss sich darum kümmern.
Ja, wenn es ein wirklich ökologisches Problem wäre, dann würde der Flugverkehr einfach zusammenbrechen. Aber das tut er bekanntlich nicht. Ja? Sondern das, was wir als Problem empfinden, sind ja eine ganze Reihe von Vermittlungsschritten. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt der Einzelne, der fliegt, der Problemverursacher ist. Natürlich kann man sagen, man kann aus ökologischen, aus politischen Gründen überlegen, wie man die Rahmenbedingungen ändert, ohne dass man da jetzt das moralisieren muss. Ja, man kann sagen, also, dass nachhaltige Ökonomie und eine nachhaltige Technologie, das ist ein vernünftiges Ziel. Da muss ich die Rahmenbedingungen ändern, die finanziellen Bedingungen ändern. Das sind ja zum Teil auch politisch gewollte oder eben nicht gewollte Überlegungen dahinter. Da kann man die Menschen auch, weil wir in einer Demokratie leben, ja auch mitbestimmen lassen, wie sie diese Dinge sehen. Und Das Problem sehe ich, ist ja schon angedeutet worden, darin, dass manches eine Entwicklung nimmt, wo es sich dann selbst widerspricht. Ja? Das heißt also, wenn etwas dann in einem hohen Maße nachgefragt wird und diese Nachfrage auch noch befördert wird, dann können einfach Systeme zusammenbrechen. Ja? Wir haben alle das erlebt im Autoverkehr. Also niemand sagt mehr wie noch vor 40 oder 15 Jahren, das Auto ist der Inbegriff der Freiheit. Ja? Na, das Auto ist, man steht im Stau. Ja? Wo ist hier die Freiheit. Ja. Das heißt, die Dinge heben sich dann gewisserweise von selbst auf, ganz ohne Moral. Was natürlich interessant ist bei dieser Frage, ist es überhaupt noch zulässig, soll man ein schlechtes Gewissen haben, soll man Flugscham haben? Was ich daran interessant finde, ist eher dieses Motiv, warum wollen wir solche Fragen moralisieren? Ja, was bringt uns das? Ja, genügt es nicht zu sagen, ein kleiner Ort, was weiß ich, wie ein Dorf an einer wunderschönen malerischen Adriaküste oder ein kleines Gebirgsdorf, das hat einfach nur beschränkte Kapazitäten, das ist gar keine Moral. Ja. Ein kleines Gebirgsdorf können nicht 1 Million Menschen am Tag besuchen. Aus, fertig, das geht nicht.
Nicht einmal Altstadt.
Ja, das ist einfach ein Faktum. Ja. Mhm. Da kann man dann natürlich auch Limitierungen einführen, haben wir überhaupt keine Probleme damit. Ohne, dass ich sage, die dorthin wollen, aber jetzt nicht mehr können, weil der Zugang begrenzt ist, sind böse. Nein, die kriegen halt keinen Zugang mehr. Ja.
Nachhaltigkeit ist auch natürlich in Ihrer Branche ein großes Thema und auch Ökologie ist natürlich ein Thema, ob man jetzt individuell sich schämt oder nicht. Wie sehen Sie denn da die Zukunft Ihrer Branche und die Zukunft der Luftfahrt? Im Autoverkehr ist von der Elektrifizierung die Rede, Elektroauto kommt, im Fliegen ist das, soweit ich weiß, technisch ein bisschen schwieriger, dass man mit Elektromotoren fliegt. Dennoch gibt es vielleicht Forschungen, Fragezeichen. Also wie sehen Sie in ökologischer Hinsicht die Zukunft Ihrer Branche?
Das Schnellste, was wir in der Luftfahrt tun können, ist mit den neuesten Flugzeuggenerationen zu fliegen, weil die einfach von Generation zu Generation irgendwas im Bereich zwischen 20% und 30% weniger Kerosin verbraucht als die jeweilige Vorgängergeneration. Das ist schon was Gutes. Und dann ist die nächste Stufe sozusagen, das kann man eben gut kombinieren. Es gibt auf der Welt ungefähr um die 30.000 Verkehrsflugzeuge. Und so ein Verkehrsflugzeug, das verbraucht ja schon mal Ressourcen, wenn ich es überhaupt produziere. Es hat sehr, sehr lange Entwicklungskosten, wenn man sowas neu entwickelt. Und das wäre ja auch eine Ressourcenverschwendung, die wegzuwerfen. Ja, das heißt, man kann halt, und das ist auch erstmal was Gutes, mit den sogenannten Sustainable Aviation Fuels ganz klassische Flugzeuge immer nachhaltiger betreiben. Und das ist, sagen wir mal, der realistischste Schritt, den wir in der Branche momentan sehen. Der Haken da ist ein bisschen, es läuft viel zu langsam hoch. Alternative Antriebsformen, also das heißt das berühmte Wasserstoffflugzeug, was ja auch von Airbus gerade entwickelt wird, das ist nicht unrealistisch, wird aber wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis es überhaupt entwickelt ist.
Jahrzehnte.
Ist, ja, tatsächlich Jahrzehnte, weil das, was Airbus gerade in der Entwicklung hat, was sie ursprünglich mal für 2035 vorgesehen haben, jetzt ist es nach hinten geschoben worden, ist erstmal ein Flugzeug mit 100 Sitzen. Und für alle von Ihnen, die vielleicht öfter fliegen, also ein normaler A320 für eine Kurzstrecke hat heute schon 180 Sitze, ja, also viel kleiner und es kommt maximal 2000 Kilometer weit. Ja, das heißt, es ist mal so ein Einstieg, wird aber nicht das ersetzen können, was es heute an Luftverkehr gibt. Was ist der Engpass? Wasserstoff ist ein super Energieträger, aber der braucht wahnsinnig viel Platz. Das heißt, ich brauche für die gleiche Energiemenge, die ich mitnehmen möchte, wenn ich das vergleiche mit Kerosin, ungefähr den 4-fache Volumen. Das heißt, wenn ich also von diesen 2000 Kilometer meinen Radius erweitern möchte, also wenn ich zum Beispiel über den Atlantik fliegen möchte, dann muss ich eigentlich eine ganz neue Flugzeugform entwickeln. Das sind dann die sogenannten Nurflügler. Manche von Ihnen kennen das vielleicht, so ein Flugzeug, das eigentlich nur aus einem Flügel besteht, weil das hätte dann genügend Volumen im Flügel, dass es so viel Wasserstoff mitnehmen kann, dass es eben über den Atlantik kommt. Und last but not least Elektroflugzeuge. Das Schöne ist ja, wenn Sie Kerosin oder Wasserstoff verwenden, dann sind Sie ganz schwer beim Start und mit jeder Minute, die Sie fliegen, werden Sie ein bisschen leichter. Das ist bei Batterien schon mal anders. Die bleiben einfach gleich schwer über den Flug. Das heißt, sie brauchen ungleich mehr Energie, die sie überhaupt mit in die Luft bringen müssen. Und mit der heutigen Technologie reden wir da eher über Flugzeuge mit 20 Sitzen, wo sie so ein bisschen Inselverkehr betreiben können. Mhm. wird sich da die Batterietechnologie nochmal deutlich verändern? Kann sein, kann ich aber schwer voraussagen. Das heißt zusammenfassend, klassische Verkehrsflugzeuge, je neuer, desto besser, mit hoffentlich immer mehr nachhaltigem Fuel betankt. Damit kommt man schon mal ziemlich weit und damit könnte man ziemlich nachhaltig fliegen.
Annette Mann, Konrad Paul Liesmann, Sie sind in sehr, sehr verschiedenen Bereichen tätig, in der Wissenschaft, im universitären Bereich, in der Wirtschaft, im Airline-Business. Beide haben Sie auf Ihren Feldern, ich glaube, das kann man schon sagen, glänzende Karrieren hingelegt. Was würden Sie sagen, Annette Mann, welche Qualitäten braucht es, um eine solche Karriere zu machen, wie Sie sie gemacht haben? Zeichnet sich sowas schon im Kindesalter, Jugendalter ab? Waren Sie immer schon sehr, sehr ehrgeizig und leistungsorientiert? Würde Sie das dann auch gern fragen, Konrad Paul Liesmann? Wenn wir uns kennengelernt hätten, Sie waren 12 und ich war, weiß ich nicht, 17, hätte man das schon gemerkt, dass aus Ihnen mal eine erfolgreiche Managerin wird?
Gute Frage. Also in meiner Abi-Zeitung, glaube ich, könnte man es wahrscheinlich gab's rauslesen. Gab es Anklänge? Ja. Wie weit man da immer kommt, ich glaube, das ist alles immer Spekulation. Aber ja, ich war schon ehrgeizig. Und was mir lange Zeit ein bisschen persönlich zu schaffen gemacht hat, ich habe eigentlich immer die beneidet, die so eine klare Begabung gehabt haben. Ich habe Leute gesagt, ich werde auf jeden Fall Arzt, weil das ist das, was mich total interessiert. Und ich hatte eigentlich eher so, ich war eher breit begabt, aber bei nichts so richtig. Und ich habe lange gebraucht, irgendwie überhaupt auch für mich zu erkennen, dass diese Breite und dieses, dass es mir leicht fällt, auf was draufzuschauen, schnell die Zusammenhänge zu erklären, dass das eben auch eine Begabung ist, die gar nicht so selbstverständlich ist, wie ich das immer empfunden habe. Und ich glaube, das hat man schon früh gesehen und insofern war das vielleicht ein bisschen vorgezeichnet und ich hatte immer Lust auf die Herausforderung. Also mir war es immer schnell langweilig und ich wollte die nächste Challenge. Ja. Also dieses immer wieder was Neues entdecken und ehrlicherweise auch nie so richtig wissen, was nächste Woche, nächsten Monat ist, das hat für mich persönlich schon auch einen Reiz, weil es einfach immer spannend bleibt.
Konrad Paul Liesmann, wie hat sich das bei Ihnen dargestellt? Ihre Liebe zur Philosophie, dann doch auch ein gewisser Zug zum Tor. Ich habe ja auch Ihre Karriere verfolgen dürfen in den letzten 40 Jahren. So diesen Zug zum Tor hat man schon beim jungen Liesmann bemerkt, wenn man aufmerksam hingeschaut hat.
Ja, ich glaube nur von außen. Das haben Sie vielleicht gesehen.
Sie haben es nicht bemerkt.
Ich habe es nicht bemerkt. Nein. Sie haben es richtig gesagt, es gab bei mir schon von früher Jugend an ein Interesse für die Philosophie. Ich habe mir auch schon sehr früh vorstellen können, das zu einem Beruf zu machen, zum Entsetzen meiner Eltern, meiner Lehrer, meiner Berufsberater, weil die Philosophie ja bekanntlich als brotlose Kunst gilt, dass man hier überhaupt sein Leben fristen kann mit reinem Denken. Das konnte man sich nicht vorstellen, kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen. Und ansonsten war es ja nicht so, wie ich dann studiert habe oder eben diese Laufbahn eingeschlagen habe oder angestrebt habe, dass man da beraten worden wäre oder es Karrierepläne gegeben hätte oder dergleichen mehr. Das hat mich ehrlich gesagt auch nie interessiert. Das, was Sie vielleicht als der Zug zum Tor beschreiben, das war das, dass ich, wenn ich mich mit etwas beschäftigt habe, wollte ich es zumindest aus meiner Perspektive gut machen. Wollte natürlich, wenn ich eine Arbeit geschrieben habe, wollte ich, dass die bestimmte Qualität hat, dass ich dazu stehen kann und dass du vielleicht auch meinen Dozenten oder Professor beeindruckt. Und natürlich bin ich einer Idee von Philosophie gefolgt, die das Philosophieren nicht nur jetzt als rein akademische Disziplin gesehen hat, sondern der alten antiken Tradition des Philosophierens am Marktplatz folgend immer auch eine größere Öffentlichkeit im Blick hatte. Man kann es auch ganz banal sagen, ich wollte Dinge verstehen und hatte das Gefühl, sie dann verstanden zu haben, wenn ich sie so formulieren konnte, dass auch andere sie verstehen und nicht nur sozusagen diese kleine Community der ganz, ganz engen Fachkollegen, obwohl das natürlich ganz wesentlich zur Philosophie als Wissenschaft gehört, gar keine Frage.
Aber Sie haben sehr früh an die breitere Öffentlichkeit gedrängt. Das ist ja, soweit ich weiß, in den engeren akademischen Kreisen unter Ihren Kolleginnen und Kollegen gar nicht überall gut angekommen.
Das ist in meiner Frühzeit ein bisschen verdächtig gewesen. Das hat sich allerdings geändert. Mittlerweile gehört das auch zum offiziellen Programm der Selbstbeschreibung einer Universität, dass sie nicht nur für Lehre und Forschung zuständig ist, sondern auch eine Third Mission, eine dritte Aufgabe hat, nämlich die Wissenschaftsvermittlung in der Öffentlichkeit. Das heißt, das hat sich dankenswerterweise wirklich verändert. Ich war vielleicht ein bisschen in meinem kleinen Bereich ein Vorreiter dieses Trends. Aber die Zeiten, glaube ich, sind wirklich vorbei. Und die Grenzen zwischen Philosophie, Wissenschaftsvermittlung und Öffentlichkeit sind wirklich wesentlich offener geworden, als sie vielleicht in den 60er oder frühen 70er Jahren noch gewesen waren. Obwohl es natürlich auch nicht stimmt, denn es gab auch damals natürlich innerhalb der Wissenschaften schon Strömungen, die sehr stark auch politisch argumentiert haben. Der engagierte Wissenschaftler ist keine Erfindung der Klimabewegung, sondern das gab es unter anderen Perspektiven mit anderen Zielsetzungen immer schon. Das heißt, das war auch das Spannende. Also es hat mich auch interessiert, ja, wie man hier dieses Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit auch gestalten kann und ausloten kann. Aber nicht unter der Perspektive, Karriere zu machen, sondern unter der Perspektive, bestimmten formalen Ansprüchen, stilistischen Ansprüchen, Dinge zu formulieren, zu sagen und zu schreiben.
Konrad Paul Liessmann, ein Thema, mit dem Sie sich leidenschaftlich viele Jahre lang auseinandergesetzt haben, bis heute, ist das Thema Bildung, ist das Thema unser Bildungssystem, unsere Bildungsphilosophie, der Bologna-Prozess und. Nun ist es so, im aktuellen Spiegel ist eine Aufmachergeschichte über das Thema künstliche Intelligenz und wie sie unsere Schulen verändern wird, nämlich in einer Radikalität, die man sich im Moment noch gar nicht vorstellen kann, vielleicht. Es wird ja viel gejammert und gesudert darüber, dass die jungen Leute heute, die vielleicht zu Ihnen zur Aua kommen oder auf die Uni kommen, in Sachen Allgemeinbildung überhaupt nicht mithalten können mit dem, was wir alle im kleinen Finger haben, selbstverständlich, dass sie ungebildet sind, computerspielsüchtig, keine Bücher mehr lesen, besser Englisch und Fremdsprachen können als wir, aber sonst mangelt es hinten und vorne. Diese Klage über die Unbildung der Jugend ist auch eine alte Sache. Konrad Paul Liessmann, wie würde da Ihr Befund heute ausfallen, 2026, auch schon im Lichte dieser KI-Welle?
Ja, es ist vielleicht ganz lustig, dass genau vor 20 Jahren, exakt vor 20 Jahren, im Frühjahr 2006, meine Theorie der Umbildung erschienen ist. Ein Buch, das auch oft missverstanden worden ist, wenn man es eingereiht hat in diese Bildungsklagen. Ja, das war nicht beabsichtigt, war auch nicht die Idee, sondern die Idee war zu zeigen, dass ein bestimmter Bildungsbegriff, der für uns lange verbindlich war, der im Wesentlichen aus dem Neuhumanismus des 19. Jahrhunderts kommt, dass dieser Bildungsbegriff einfach nicht mehr gilt. Ja. Jetzt kann man das begrüßen oder man kann darüber traurig sein, aber es ist einfach so. Ja. Die alten Sprachen, das war im Zentrum dieser klassischen Bildungsidee, spielen keine große Rolle mehr, wenn sie überhaupt noch eine Rolle spielen. Die antike Tradition spielt keine große Rolle mehr. Literatur und Mathematik als Zentren dieser Bildungsidee spielt nicht mehr die Rolle, die es einmal gespielt hat. Das kann man einfach nüchtern konstatieren. Ja. Ich habe erst kürzlich bei einem Interview über eine Sache, ist ja völlig egal, worum es gegangen ist, dass ich etwas sehr wohl verfolgt habe und habe dann so salopp hinzugefügt, durchaus mit heißem Bemühen. Diese Anspielung hat niemand mehr verstanden. Es ist vorbei. Vor 100 Jahren wäre völlig klar gewesen, das ist ein Zitat aus Faust I, natürlich eins der berühmtesten. Na, jetzt geht's nicht mehr. Geht's halt nicht mehr, macht ja nichts. Ja. Man versteht ja trotzdem, was ich gemeint habe. Und dieser Zusatzgewinn, eine Anspielung zu verstehen, das hat schon Umberto Eco gesagt, der einen Roman geschrieben hat, der nur aus Zitaten und Anspielungen bestanden hat. Manche hat man identifiziert, andere nicht, aber das Vergnügen bleibt ja trotzdem. Ja. Also ich bin da überhaupt nicht pessimistisch, aber eines muss man natürlich schon sagen, natürlich haben Technologien unseren Bildungsbegriff, unsere Bildungsidee, das, wo eine Gesellschaft sich darüber einigen muss, ja, was wird in Bildungseinrichtungen vermittelt, haben Technologien das natürlich ganz, ganz radikal verändert. Mich interessieren die Veränderungen, mich interessieren, wie agieren Menschen, wie denken Menschen, die sich ganz bestimmte Fähigkeiten, modern sagt man Kompetenzen, diese ganz bestimmte Fähigkeiten jetzt sozusagen abluchsen lassen und das nach außen transferieren. Hat man ja immer gemacht. Ja, Technik heißt, sozusagen den Menschen Dinge abnehmen können.
Schon mit der Erfindung der Schrift hat man nicht mehr so viel auswendig
wissen. Aber schon mit der Erfindung der Schrift begann die philosophische Kritik daran. Und Platon hat ja schon festgestellt, natürlich ist die Schrift was ganz Wunderbares, aber wir verlieren natürlich unser Gedächtnis. Ja, ist völlig klar. Und jetzt kann man sagen, stimmt nicht. Natürlich stimmt es. Ja. Zu Platons Zeiten konnte, oder vor Erfindung der Schrift, konnte die Ilias, konnte die schon angesprochene Odyssee nur dadurch weiter verbreitet werden, weil sie im Kopf hatte. Haben wir eigentlich nicht mehr, aber wir haben es auf der Festplatte, wir haben es am Handy, wir können es immer und überall nachlesen. Das heißt, ich habe etwas ausgelagert, was aber jetzt nicht mehr Teil meiner selbst ist. Das ist das Entscheidende. Und Bildung heißt ja immer, wir haben vorher vom Reisen gesprochen, durch welche Erfahrungen, durch welche Kenntnisse, durch welche Auseinandersetzungen, durch welche Gespräche, durch welches Wissen, durch welche Beschäftigungen verändere ich mich selbst. Wenn ich alles auslagere, bleibe ich ein unbeschriebenes Blatt, in das sozusagen sich nichts mehr eingraviert. Das Gedächtnis ist leer. Ich habe ja alles nur noch auf der Festplatte. Ich habe es ja nicht mehr im Kopf. Ich habe es auch nicht im Kopf gehabt. Ja, ich halte eines der am wenigsten durchdachten Argumente in der Bildungsdiskussion, halte ich jenes, dass man sagt, also warum müssen Jugendliche das und das und das und das lernen? Man vergisst ohnehin alles. Ja? Sie sollten nur das lernen, was sie irgendwann mal brauchen können. Abgesehen davon, dass niemand mit 14 weiß, was er mit 40 brauchen wird. Wenn ich nur das lerne, was ich mit 40 werde brauchen können, also in einer Zeit, die ich gar nicht prognostizieren kann, weil ich deren Technologien, deren Gesellschaft, deren Rahmenbedingungen nicht kenne, dann ist es am besten zu sagen, sie brauchen gar nichts lernen. Ja, denn man weiß nichts von dem, was man heute lernen kann, ob irgendwas davon in Zukunft noch gebraucht werden wird. Also das ist wirklich ein sehr schwaches Argument, aber noch aus einem anderen Grund ist es ein schwaches Argument, etwas zu lesen, eine Erfahrung zu machen, ein Gespräch zu führen und es dann zu vergessen, ist ganz was anderes, als nichts gelesen zu haben, keine Erfahrung gemacht zu haben, kein Gespräch geführt zu haben. Auch Sie werden sich nicht an alle Details Ihrer Südamerika-Reise mehr erinnern können, aber Sie sind dadurch ein anderer geworden. Sie können nicht genau sagen, wodurch ganz genau, aber Sie sind ein anderer geworden. Und es wäre völlig sinnlos, einem Menschen zu verbieten oder nahezulegen, lieber nicht zu reisen, denn du wirst noch auf 3, 4, 5, 10 Jahren hast alles vergessen, was du dort erlebt hast. Und das halte ich sozusagen für das Entscheidende, dass man in Bildungsprozessen sich mit Dingen auseinandersetzt, mit etwas konfrontiert wird, sich etwas beschäftigt, was das Potenzial hat, einen Menschen tatsächlich zu verändern, auch dann, wenn uns das nicht immer bewusst ist. Wenn ich jetzt alles auslagere, wenn ich nie die Erfahrung gemacht habe, dieses befriedigende Gefühl, ein Essay zu schreiben und zu einem wirklichen guten Point am Ende zu kommen, wenn ich diese Erfahrung nie gemacht habe, weil meine KI eh gute Essays schreibt, ja, dann fehlt mir ganz entscheidend etwas. Die Frage ist also, ob uns das abgeht, dass das uns in Zukunft womöglich fehlen wird, oder ob wir eh ganz gut damit leben, dass wir zu Zombies werden, denen alles durch ihre künstlichen Intelligenzen erledigt wird. Angeblich gibt es ja Agenten, die schon sozusagen die Reisen buchen. Natürlich die kostengünstigsten, also Werbung zu machen, wird sich bald auch erübrigen. Ich warte nur auf den Tag, wo diese Agenten dann auch dorthin fahren, was sie gebucht haben, und man selber dann befreit zu Hause bleiben kann.
Ja? Annette Mann, wie erleben Sie denn das in Ihrer täglichen Praxis? Ich nehme an, bei den Austrian Airlines bewerben sich Monat für Monat, Woche für Woche, viele engagierte junge Leute. Wie sind die drauf? Wie ist das Niveau? Wie gut können Sie mit denen arbeiten?
Ich habe da einen ganz pragmatischen Zugang. Ich mag ein Obama-Interview sehr, wo er sagt, learn how to get things done. Also einfach mal lernen, wie man Dinge erledigt. Und das würde ich sehr, sehr breit sehen, weil ich glaube, das, was doch Bildung heutzutage leisten müsste, ist, ja klar, kein Mensch weiß, was brauche ich noch in 40 Jahren. Das heißt, es sich doch Fähigkeiten zu erarbeiten. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich möchte mir die Fähigkeit erarbeiten, logisches Denken zu lernen oder ein Problem zu strukturieren, dann kann ich das wahrscheinlich lernen, indem ich Lateinunterricht habe. Ja, ich kann es aber auch lernen, indem ich coden gehe oder was weiß ich was mache. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weniger sagt, oh, das ist jetzt der Bildungskatalog und das muss ich anschließend alles wissen, weil das tatsächlich wahrscheinlich weniger Relevanz hat und vielleicht auch eine kürzere Halbwertszeit als früher. Aber diese sich die Fähigkeit zu erlernen, im Leben klarzukommen, was immer am besten zu den eigenen Interessen und Talenten passt. Ja, also im Laufe seiner wahrscheinlich kindlichen und jugendlichen Bildung ein System hinzukriegen und sagt, ich verstehe, was mir liegt, ich verstehe, was mich interessiert und ich verstehe, wie ich die Fähigkeiten dazu erlernen kann, egal ob es was Handwerkliches ist oder eben auch was Intellektuelles.
Ich glaub, oder das, auch was Soziales.
Oder absolut
was Soziales. Viele Leute können nicht Teamwork, ein großes Problem.
Absolut und ganz wichtig, weil das ist halt auch das eine ist, was lerne ich selbst und das ist, geht leider, glaube ich, auch ein Stück weit gerade verloren, dieses, wie arbeite ich mit anderen? Ja? Also es gibt junge Menschen, und das ist wirklich kein Gerücht, die wollen nicht mehr telefonieren. Ja? Die finden es furchtbar, wenn das Telefon klingelt. Oder ne, die tun sich auch schwer, eben mal vor anderen zu sprechen. Und ich glaube, all das zu üben, zu lernen, das ist letztlich das, was Bildung leisten muss. Und das ist auch das, worauf wir achten. Ist es ein junger Mensch, der wie auch immer gelernt hat, im Leben klarzukommen und jemand, der eben auch neugierig drauf ist, was ist denn da und was kann ich noch lernen? Bin ich also fähig zu lernen? Bin ich fähig, mich zu entwickeln und habe ich da auch Lust drauf? Und eben ganz wichtig, wie Sie es auch sagen, bei uns als Dienstleistungsunternehmen immer auch die Frage, bin ich fähig, mit anderen zusammenzuarbeiten? Oder wenn ich eben im Kontakt mit Gästen bin, bin ich fähig, Hospitality zu leben?
Ja. Unsere Abendveranstaltungen hier, die wir zusammen mit dem Forschungsfonds FWF ausrichten, stehen ja unter einer Faustschen Frage, was die Welt zusammenhält. Ich würde gern zum Schluss unseres Gesprächs Ihnen beiden diese Faustsche Frage stellen. Annette Mann, was ist es denn aus Ihrer Sicht, dass die Welt im Innersten zusammenhält?
Der Begriff ist heute schon gefallen und es ist die Neugier. Weil ich glaube, die Neugier, dass es sich immer bei allen vielleicht Differenzen, bei allem Unbekannten da draußen in der Welt, bei allem, was sich vielleicht erstmal komisch anfühlt, erstmal überhaupt die Bereitschaft zu haben, sich das einmal anzuschauen und sich darauf einzulassen und dadurch auch Differenzen zu überwinden. Und ich glaube, Neugier kann ganz, ganz viel bewirken, egal ob jetzt für einen persönlich, fürs persönliche Wachstum über ein Leben hinweg, aber eben auch in der Gesellschaft und in der ganzen Welt neugierig aufeinander zu sein.
Ich glaube, Faust hätte da zugestimmt. Also Neugier war sicher etwas, das ihn ausgezeichnet hat. Konrad Paul Liessmann, was hält die Welt zusammen? Sie haben das Schlusswort.
Ja, danke schön. Diese Neugier bringt der Faust dazu, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Ja? Das heißt, das hat auch etwas Diabolisches, es kann auch etwas Destruktives haben. Das heißt, wenn wir wirklich in einer Welt, von der wir das Gefühl haben, sie fliegt ja gerade auseinander, diese Frage ernst nehmen, was die Welt im Innersten zusammenhält, und ist es einerseits diese Neugier, andererseits aber auch dieses selbstreflexive Bewusstsein, dass es eben auch hier destruktive Potenziale gibt und letztlich wird die Welt vielleicht wirklich die Einsicht, aber auch das Gefühl zusammenhalten. Wir haben nur diese eine Welt und wir alle sind Menschen. Das heißt, das ist das, was uns eigentlich verbindet. Diese große Einsicht in diese Humanität, bei allen Differenzen, bei allen Unterschiedlichkeiten, bei allen sozusagen gegenteiligen Positionierungen, die wir einnehmen können. Aber in dem Sinne würde ich sagen, das, was die Welt zusammenhält, ist wirklich diese universalistische Idee, dass wir als Menschheit eine Einheit bilden.
Ein wunderbares Schlusswort im Sinne des alteuropäischen Humanismus. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, ich bedanke mich bei Annette Mann und Konrad Paul Liessmann für die angeregte Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch.
Danke.
Was die Welt zusammenhält. Günter Keindelsdorfer im Gespräch mit Annette Mann, sie ist Vorstandsvorsitzende der Austrian Airlines, und dem Philosophen Konrad Paul Liessmann. Sie hörten einen Mitschnitt aus dem Radiocafé des ORF Radiokulturhauses vom 20.04.2026. eine Kooperation mit dem Wissenschaftsfonds FWF. Bearbeitung und Redaktion Matthias Heiden.